Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Bis zum Ablauf dieses Tages müssen Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder einen Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Die sogenannte Teilimpfpflicht gilt dann nämlich ab morgen. Welche Auswirkungen das auf den Betrieb, zum Beispiel im Krankenhaus, hat, schauen wir uns näher an. Wir sprechen mit Seya. Sie arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer Intensivstation in München. Und diese einrichtungsbezogene Impfpflicht hat auch für ihre Station Konsequenzen.
Ja, tatsächlich haben wir einige Kolleginnen verloren. Ich glaube, es waren 2 oder 3, die schon bei der Ankündigung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gesagt haben, dass sie nicht bereit sind, sich impfen zu lassen.
Warum Seya die Teilimpfpflicht selbst kritisch sieht, hört ihr gleich hier. Und wir beschäftigen uns mit Blumen, Wildblumen, um genau zu sein. Habt ihr auch schon mal so ein kleines Tütchen mit Samen zum Aussäen bekommen? Die werden ja manchmal verteilt, kann man natürlich auch kaufen. Allerdings sind da manchmal Blumen drin, die für heimische Pflanzen und Insekten nicht gut sein können. Deshalb sagt Biologin Jasmin Schreiber, vorsichtig.
Zweifelsfalle lieber nicht aussäen, wenn man sich nicht sicher ist, was man da jetzt eigentlich aussät. Schließlich sind es ja Lebewesen, die man dann in die Welt schmeißt und da sollte man schon wissen, was das ist.
Warum? Auch das hört ihr gleich hier. Und ihr bekommt natürlich auch ein Update zu den Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Alles an diesem Dienstag, dem 15. März 2022. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Knapp 76%. So hoch ist die Impfquote in Deutschland aktuell. So viele Menschen sind doppelt geimpft. Knapp 58% sind geboostert. Wie hoch die Impfquote bei Menschen ist, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, das ist bundesweit nicht sicher erfasst. Schätzungen gibt es da und die sind je nach Region und Einrichtung liegen die bei zwischen 70% und 90%. Zum Teil also deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Die Teilimpfpflicht gilt heute bzw. dann ab morgen, sieht vor, dass bald nur noch Geimpfte oder Genesene im medizinischen Bereich arbeiten. Was dann genau gilt, wie das jetzt durchgesetzt werden soll und was für Konsequenzen drohen, Matthias Wurms aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat die Übersicht für uns. Matthias, wie läuft das denn dann ab? Also wenn man dann nicht geimpft oder genesen ist, was passiert?
Also vermutlich passiert erstmal nicht viel. Die Gesundheitsämter kriegen dann die Daten und die prüfen dann in jedem Einzelfall, was zu tun ist. In einigen Ländern sollen sie zum Beispiel die Betroffenen, die sich nicht impfen lassen wollen, nochmal anschreiben, nach dem Motto, denk nochmal drüber nach. Und frühestens dann käme ein Bußgeldverfahren und als letzter Schritt könnte auch ein Tätigkeitsverbot verhängt werden. Aber das ist eher unwahrscheinlich, weil die Gesundheitsämter auch sicherstellen sollen, dass die Versorgung der Menschen in den Einrichtungen gewährleistet bleibt. Also man kann da nicht einfach Leute eben so mal rauswerfen. Und einige Länder haben auch schon angekündigt, dass es Wochen oder Monate dauern kann, bis es überhaupt Entscheidungen gibt, zumal die Gesundheitsämter ja jetzt schon oft überfordert sind.
Ich habe gerade schon gesagt, das mit den Zahlen im Gesundheitsbereich ist schwierig. Um wie viele Menschen geht es denn, wenn wir uns anschauen, wer da noch nicht geimpft ist?
Also du hast es schon angedeutet, je nach Region, je nach Einrichtung schätzt man, dass 10-30% der Beschäftigten in den betreffenden Einrichtungen nicht geimpft sind. Dazu muss man sagen, es geht ja nicht nur um Kliniken oder Pflegeheime, sondern geht auch um Rettungsdienste, um Arztpraxen oder sozialpädagogische Zentren. Und es geht um wirklich alle, die da arbeiten, also auch Küchen- oder Reinigungspersonal, Hausmeister und auch Ehrenamtliche und Praktikantinnen und Praktikanten.
Ist das denn eigentlich noch sinnvoll, das Ganze? Also gerade, wenn man sich Omikron anschaut, sieht man ja, die Impfung schützt nur sehr bedingt vor einer Ansteckung. Mhm.
Ja, stimmt. Also viele Studien deuten darauf hin, dass bei Omikron selbst die Booster-Impfung nicht so viel hilft. Aber ein bisschen vielleicht schon. Der neue Subtyp BA2 zum Beispiel, der wurde in einer Studie unter Ungeimpften deutlich wahrscheinlicher übertragen als der Subtyp BA1, während es bei Geimpften keinen Unterschied gab. Und neue Daten aus Dänemark zeigen, dass eine Impfung offenbar immerhin gut davor schützt, 2-mal an Omikron zu erkranken. Das kam in der Studie nämlich nur bei ungeimpften Jugendlichen vor. Trotzdem ist auch das Robert-Koch-Institut zum Beispiel sehr zurückhaltend, was den Infektionsschutz durch eine Impfung angeht. Deshalb empfiehlt das RKI ausdrücklich auch Geimpften, die allgemeinen Schutzregeln einzuhalten, also Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten, lüften. Und viele sagen auch, wenn man wirklich die Menschen in den Einrichtungen schützen will, darum soll es ja gehen, dann wäre es vielleicht sinnvoller, eine Impfpflicht für besonders gefährdete Menschen einzuführen. Denn die Impfung schützt ja den meisten Studien zufolge immerhin ziemlich gut vor schweren Verläufen.
Hm. Wie sieht es denn eigentlich aus mit einer allgemeinen Impfpflicht? Kann die immer noch kommen?
Ja, also die ist noch nicht vom Tisch. Im Gegenteil, am Donnerstag, also übermorgen, soll der Bundestag zum ersten Mal über die verschiedenen Vorschläge diskutieren.
Welche Vorschläge gibt es gerade?
Also es gibt 3 Gesetzesentwürfe für eine Impfpflicht und 2 dagegen. Ein Antrag sieht eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren vor, und zwar ab Oktober. Ein Antrag will eine Beratungspflicht für alle und nur, wenn dadurch die Impfquote nicht steigt, eine Impfpflicht, aber erst ab 50 Jahren, weil dann das Risiko eines schweren Verlaufs höher sei. Diese Entwürfe stammen jeweils von Abgeordneten aus mehreren Parteien. Und dann gibt es noch einen Antrag der Unionsfraktion, also von CDU und CSU. Der sieht eine Impfpflicht in 3 Stufen vor, falls die Lage sich nochmal verschlechtert. Erst für alle ab 60, dann ab 50 und dann für alle, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Aber ab wann die einzelnen Stufen greifen sollen, das ist noch nicht klar.
Und wer ist gegen eine allgemeine Impfpflicht?
Na, zum einen die AfD. Die will, dass die Bundesregierung ausdrücklich Abstand nimmt von einer Impfpflicht, weil die unverhältnismäßig sei. Und dann gibt es eine ungewöhnliche Koalition aus dem FDP-Mann Wolfgang Kubicki und aus den Linken Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht und noch einigen anderen. Und die sagen, Impfung ist gut, aber Impfpflicht ist schlecht. Also die Bundesregierung soll die Impfkampagne vorantreiben, aber die Impfpflicht zu den Akten legen.
Matthias Wurms aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten war das über die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitsberufen, die ab morgen eben dann in Kraft ist.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wer im Krankenhaus, in einer Pflegeeinrichtung oder Arztpraxis zum Beispiel arbeitet und nicht geimpft oder genesen ist, der oder die könnte schon bald große Probleme bekommen. Ab heute gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeberufen. Und wer sich da nicht dran hält, dem drohen Bußgelder oder sogar die Entlassung. Allerdings wohl nicht sofort, es gibt nämlich Übergangsfristen. Aber wie wirkt sich diese einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt schon auf den Stationen aus? Darüber habe ich gesprochen mit Seja Knorr-König. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitet auf einer Intensivstation, die auch viele Covid-PatientInnen behandelt. Seja, haben bei euch Kolleginnen und Kollegen gekündigt, weil sie sich nicht impfen lassen wollten?
Ja, tatsächlich haben wir einige Kolleginnen verloren. Ich glaube, das waren 2 oder 3, die schon bei der Ankündigung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gesagt haben, dass sie nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Hm. Und ein paar wenige haben sich tatsächlich auch noch impfen lassen. Also es ist beides passiert. Also es sind sowohl Leute gegangen, als auch, dass sich noch Leute da haben davon bewegen lassen.
Was war das Argument der Leute, die gegangen sind, dass sie gesagt haben, ja, sie wollen sich das nicht vorschreiben lassen? Oder was haben die gesagt?
Ja, das Argument, hey, wir lassen uns das nicht vorschreiben. Und dass man sich darüber auch natürlich krass unter Druck gesetzt fühlt, hat auch eine Rolle gespielt. Und es gibt ja auch echt viele Kolleginnen, die, obwohl sie geimpft sind, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht auch von Anfang an für eine ziemlich blöde Idee gehalten haben. Und unterm Strich kann man sagen, es sind über 95% der Menschen bei uns im Pflegeteam auf der Intensivstation sind selbstverständlich geimpft. Das heißt, die Impfquote ist bei uns ja ohnehin schon deutlich, deutlich höher als im Gesamtquerschnitt der Bevölkerung.
Du sagst, dass es bei euch eben sehr hoch ist. Du arbeitest auf einer Intensivstation. Wie stehst du denn zu der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Du hast gerade schon gesagt, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die geimpft sind, aber trotzdem diese Impfpflicht ablehnen.
Ich muss sagen, ich fand das jetzt auch nicht so eine wahnsinnig gute Idee. Mein Eindruck ist, dass man damit, dass man erst die einrichtungsbezogene Impfpflicht gesetzlich festgeschrieben hat, eigentlich Zeit verloren hat in der Debatte um die allgemeine Impfpflicht. Also das ist eigentlich die Debatte, die wir führen müssen, die jetzt hier auch gerade geführt wird, aber halt doch irgendwie ein bisschen spät jetzt, ne? Weil wenn jetzt da erst das auch im Bundestag nochmal weitergehend diskutiert wird, das dauert dann ja natürlich, bis man da dann auch an die Umsetzung kommt. Was mich eigentlich am allermeisten ärgert, ist, dass es ja eben eigentlich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ist und jetzt aber immer nur darüber geredet wird, dass Pflegekräfte ungeimpft sind. Obwohl, wenn man sich das in den Einrichtungen anschaut, natürlich ganz andere Berufsgruppen davon natürlich auch betroffen sind. Ob das jetzt die Physiotherapie ist, die Küche, Reinigung, aber eben auch das ärztliche Personal. Ne?
Das heißt, du fühlst dich da auch in der öffentlichen Wahrnehmung einfach ja irgendwie falsch wiedergegeben, dass die sich nicht impfen lassen würden oder so. Und das ist aber am Ende, du ja auch eine andere Erfahrung zum Beispiel bei deiner Station machst.
Ganz genau. Und letztendlich sind wir diejenigen, die jetzt hier seit 2 Jahren wirklich tagtäglich an vorderster Front in der Pandemiebekämpfung sind, Menschen versorgen. Und am Anfang haben alle geklatscht und dann hieß es, ja, irgendwie Aufwertung, bla. Und jetzt ist man so weit die Kurve bekommen, dass man dann doch wieder, ja, auch so fast schon so abfällig draufschaut und sagt, ja, jetzt lassen die sich nicht impfen und bringen unsere Angehörigen in Gefahr. Dabei muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also bei uns waren gerade auch super viele krank, weil sie sich mit Omikron infiziert haben. Aber die haben sich nicht auf der Arbeit infiziert und die haben keine Patientinnen und Patienten angeschickt. Weil was ja wirklich schützt in diesem Setting, ist ja, dass man ordentlich Schutzausrüstung trägt. Und das tun wir. Da sind wir ja hochprofessionell und geschult da drin. Und das ist schon was, was den Berufsethos auch irgendwo ganz schön ankratzt und was als sehr verletzend und geringschätzig empfunden wird, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Kolleginnen in meinem Team.
Wie hat sich das denn jetzt bei euch auf der Station ausgewirkt, wenn du sagst, dass zwei Kolleginnen gegangen sind nach der Ankündigung dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Habt ihr jetzt noch genug Personal?
Es könnte natürlich immer mehr sein, aber ich habe tatsächlich einen Arbeitsplatz, an dem eine ziemlich gute Stimmung herrscht und an dem man auch trotz der enormen körperlichen und vor allem auch psychischen Belastung ganz gut durch die Pandemie gekommen ist und man viel über eine coole Teamstruktur tatsächlich kompensieren kann. Es ist auch überhaupt nicht so, dass man da irgendwie im Schwesternzimmer oder im Pausenraum sitzt und übereinander lästert und sagt, boah, schau dir die mal an, die sind nicht geimpft, sondern das ist schon auch die total professionelle Haltung, dass einfach man dorthin geht und seinen Job möglichst gut macht und überhaupt nicht die Aufgabe hat, moralisch übereinander zu urteilen, weil das tun wir letztendlich auch nicht mit den Patientinnen und Patienten, die bei uns landen und die natürlich weit überwiegend nicht geimpft sind. Also wir behandeln alle nach bestem Wissen und Gewissen und haben einen fairen Umgang miteinander.
Wie sich die seit heute geltende Teilimpfpflicht im Gesundheitsbereich auswirkt, darüber habe ich mit Gesundheits- und Krankenpflegerin Seja Knorr-König gesprochen. Sie arbeitet in München auf einer Intensivstation.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2,20 Euro oder 2,30 Euro für einen Liter Benzin oder Diesel. Das sind im Moment die Durchschnittspreise an deutschen Tankstellen. Die Politik diskutiert ja über Steuersenkungen auf Sprit oder auch über Tankzuschüsse. Wir wollen jetzt aber erstmal noch ein bisschen genauer drauf schauen, wie wir bei unserem Auto, wenn wir denn eins haben, mit ziemlich einfachen Mitteln einiges an Sprit sparen können. Leicht geht das ja zum Beispiel über die Geschwindigkeit. Nur nutzt diese Möglichkeit im Moment kaum noch jemand. Darauf deuten neue Verkehrsdaten hin. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dir das genauer angeschaut. Was zeigen die Daten denn?
Ja, die zeigen, dass die Leute mit ihren Autos trotz der sehr hohen Spritpreise noch genauso schnell fahren wie vorher. Das sind Daten von den Verkehrsdatenanbietern TomTom und Inrix, die das zeigen. Also die haben die Geschwindigkeit von Autos auf mehreren Autobahnabschnitten in Deutschland untersucht, und zwar in der vergangenen Woche. Und raus kam dann eben, die Fahrgewohnheiten haben sich jetzt zumindest auf der Autobahn nicht geändert. Und wenn die Autofahrerinnen und Autofahrer dann doch mal langsamer fahren, dann wohl nur deswegen, weil die Autobahn einfach sehr voll ist gerade und es gar nicht schneller geht.
Ich widerspreche dieser Auswertung. Ich fahre nämlich langsamer.
Aber bist du eine Ausnahme?
Warum genau spare ich denn Sprit, wenn ich langsamer fahre?
Ja, das hat vor allem mit dem Luftwiderstand zu tun, also die Luft, die auf das Auto prallt, wenn es fährt. Das kennt man ja auch schon daher, wenn man mal so auf der Autobahn Fenster runterkurbelt oder aufmacht und die Hand raushält. Da drückt die Luft ja schon ordentlich dagegen, und wenn ich jetzt meine Geschwindigkeit verdoppel, also wenn ich statt 50 km/h 100 fahre, dann wird der Luftwiderstand nicht nur doppelt so groß, sondern sogar viermal so groß. Und deswegen brauche ich auch deutlich mehr Sprit, eben um dagegen anzukommen. Auch dafür gibt es so ein Rechenbeispiel. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf der Autobahn erst 100 fährst und dann sagst du, nö, ich gebe mal ordentlich Gas und beschleunige auf 160, dann brauchst du ungefähr so 50% mehr Sprit dafür.
Also ziemlich viel mehr Sprit. Wie viel Geld spare ich denn, wenn ich langsamer fahre?
Also wenn dein Auto jetzt zum Beispiel normalerweise, sagen wir mal, 6,5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und du dann mit 160 km/h irgendwo lang rast, dann braucht dein Auto locker mal 10 Liter. Aber wenn du eben nur 100 fährst, sind es entsprechend weniger. Und das wäre jetzt für eine Strecke von 100 Kilometern bei den aktuellen Preisen schon mal so um die, ja, ungefähr 8 Euro Ersparnis. Mhm. Das mit dem langsamer Fahren und Spritsparen, das gilt jetzt aber nicht nur so im Vergleich zu so sehr hohen Geschwindigkeiten. Also auch wenn du zum Beispiel 90 statt 110 fährst, kannst du auch schon eine Menge Benzin oder Diesel einsparen.
Und da macht es ja dann auch die Menge, die Strecke. Wer mehr fährt, spart natürlich dann auch mehr. Wenn ich jetzt aber sage, ich will so richtig zum Sparfuchs werden und alles aus meinem Auto rausholen, was geht in Sachen Spritsparen, was kann ich sonst noch machen?
Ja, da gibt es wirklich vieles. Ich nenne mal nur so ein paar Beispiele. Also wichtig sind zum Beispiel die Reifen. Manche Leute fahren ja ewig rum, ohne jetzt auch nur einmal den Luftdruck bei den Reifen zu prüfen. Ich weiß nicht, wie oft machst du das?
Ich weiß nicht, von wem du redest. Immer wenn ich Reifen wechsle, dann checke ich den Luftdruck tatsächlich.
Ach so, ja, sollte man aber häufiger machen. Nicht nur zweimal im Jahr oder so. Also das Problem ist nämlich, wenn zu wenig Luft drauf ist, dann ist halt der Rollwiderstand der Reifen größer. Und Experten empfehlen deshalb immer, so viel Druck auf die Reifen zu geben, wie die Autohersteller empfehlen. Oder sogar ruhig mal ein bisschen mehr, also so 0,2 oder 0,3 Bar mehr Druck drauf als empfohlen. Das kann auch wiederum Sprit sparen. Und dann noch ein anderer Punkt, sollte man auch mal schauen, was eigentlich noch so alles im Auto rumliegt. Das hat mir heute Michael Müller-Görnert empfohlen, der ist verkehrspolitischer Sprecher vom Verkehrsclub Deutschland.
Viele haben ja noch im Kofferraum voll mit irgendwie leeren Getränkekisten oder vielleicht auch nicht leeren Getränkekisten oder sonstigen Gepäckskram. Gibt es eine Faustregel, dass man sagt, 100 Kilo Mehrgewicht kosten etwa einen halben Liter zusätzlich auf 100 Kilometer.
In meinem Auto ist das zum Beispiel so, ich habe noch so ein Reserverad unten im Kofferraum liegen. Und ich überlege jetzt auch schon, ob ich das zumindest für so kürzere Strecken lieber rauslasse. Das spart dann sich auch noch so ein paar Kilo. Muss ich natürlich dann nur hoffen, dass ich nicht ausgerechnet dann eine Panne habe, wenn ich das Rad jetzt nicht dabei habe.
Ich musste gerade kurz lachen, weil ich auch immer alle möglichen alten Flaschen, die ich irgendwann mal wegbringe, in meinem Auto zwischenlager. Aber gut. Wenn ich jetzt mal so an meine Zeit in der Fahrschule zurückdenke, ne? Auch das Schalten kann da doch auch noch einiges ausmachen beim Verbrauch, oder?
Ja, also tatsächlich neigen ja viele Leute dazu, zu spät hochzuschalten. Ne? Also da wird dann so bei 50 km/h im dritten Gang irgendwie durch die Stadt gefahren, obwohl man da ja auch schon längst im vierten oder im fünften Gang sein könnte. Da gilt also so generell, bei höherem Gang verbraucht das Auto weniger Sprit. Und gerade in der Stadt kann das wirklich einiges bringen, weil wir in der Stadt durch das ganze Stop and Go ja sowieso schon einen hohen Spritverbrauch haben.
Und im allergrößten Zweifel hilft natürlich auch Auto ganz stehen lassen.
Klar, ne? Also gerade für kurze Strecken bringt das viel, einfach mal lieber Fahrrad oder Straßenbahn zu nehmen. Das ist übrigens auch deshalb so, weil ein kalter Automotor deutlich mehr Sprit verbraucht als ein Motor, der schon warm gelaufen ist. Also wenn ich jetzt nur für ein paar Kilometer immer wieder so den kalten Motor anschmeiße, dann kostet das eben sehr viel Sprit und auch der Motor verschleißt dadurch übrigens schneller.
Sehr viele Tipps, wie wir beim Autofahren Sprit sparen können, hatte Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team für euch, unser neuer Autopapst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bestimmt auch weiter die Nachrichten. Es gibt unglaublich viele Bilder von zerstörten Wohnhäusern, Meldungen über getötete Zivilistinnen, Zivilisten. Auch heute hat es wieder Angriffe gegeben, aber auch Verhandlungen. Und über die aktuellen Entwicklungen spreche ich mit meiner Kollegin Gesine Dornblüt. Sie war lange unsere Russland-Korrespondentin und beobachtet die Lage für uns. Gesine, aus Kiew gibt es auch heute wieder Berichte über weitere Beschüsse, auch von Wohnblocks. Da hat Bürgermeister Vitali Klitschko eine Ausgangssperre verhängt. Wie ist die Lage in der Hauptstadt dort?
Ja, man befürchtet offensichtlich eine Verschärfung der Situation. Der Generalstab hat heute noch gemeldet, nördlich von Kiew sei es russischen Kräften nicht gelungen, die Verteidigungsstellungen zu durchbrechen. Aber das kann sich natürlich ändern. Bürgermeister Vitali Klitschko spricht von einem schwierigen und gefährlichen Moment. Diese Ausgangssperre, die soll bis übermorgen früh gelten erstmal. Und Klitschko hat auch die Männer, die Kiew verlassen haben, aufgerufen, zurückzukommen, damit sie bei der Verteidigung der Stadt helfen. Wie auch immer, mit Waffen im Aufbau und der Verstärkung der Verteidigung der Stadt oder auch einfach nur beim Zubereiten und Auseinanderfahren von Essen.
Gestern waren die Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern ja unterbrochen worden, sollten heute fortgesetzt werden. Sprechen beide Seiten wieder miteinander?
Sie sind wieder aufgenommen worden, die Verhandlungen. Das heißt es zumindest aus der ukrainischen Verhandlungsdelegation. Und demnach geht es um einen Waffenstillstand und um den Abzug der russischen Truppen. Das sind die primären ukrainischen Ziele. Die sind dringend nötig, denn die humanitäre Situation in den belagerten Städten ist dramatisch. Auf russischer Seite ist bisher kein Einlenken erkennbar. Der Beschuss geht ja weiter. Und der stellvertretende Außenminister Sergei Rjabkov hat heute auch betont, die Bemühungen der Russen seien darauf fokussiert, ihre Ziele voll zu erreichen. Also die Ukraine soll Gebiete abtreten, sie sollen neutral sein, sie soll in Anführungsstrichen entnazifiziert sein. Und alles, was jetzt passiere, so Rjabkov, sei eine Folge der US-Politik. Washington nämlich habe die Ukraine in ein Anti-Russland verwandelt.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat heute gesagt, sein Land verzichte erstmal auf eine NATO-Mitgliedschaft. Könnte das ein wichtiges Zugeständnis an Russland sein?
Ja, das ist ein bisschen Kompromissbereitschaft von ukrainischer Seite, aber man sollte das nicht missverstehen, denn Zelensky sagt auch ganz klar, man brauche andere Sicherheitsgarantien dann. Neue Formen der Zusammenarbeit und auch eine neue Entschlossenheit. Und das ist etwas, was Russland nicht gefallen dürfte.
Gestern hatte ja eine Aktion einer Redakteurin im russischen Staatsfernsehen für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt. Marina Ovsyannikova hatte da in den Hauptnachrichten ein Plakat gegen den Krieg in der Ukraine ins Bild gehalten und auch "Stopp den Krieg" gerufen. Dann wusste man erst nicht genau, wo sie ist. Jetzt ist sie aber ja wieder aufgetaucht. Wie geht's ihr und was ist mit ihr passiert?
Also sie ist heute von einem Gericht in Moskau verurteilt worden und zwar erstmal zu einer Geldstrafe von umgerechnet 250 Euro. Das klingt nach wenig und das ist auch wenig, aber es ist eine Strafe nicht für ihre Aktion im Sendestudio, sondern eine Strafe für ein Video, das sie vorher auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht hatte. Darin bezeichnet sie Russland als Aggressor, sagt, dass sie sich schämt für die Propaganda, die sie jahrelang verbreitet hat und ruft die Russen auf zu Protesten und zu Protesten, zu nicht genehmigten Protesten. Und das ist eben eine Sache, die mit Geldstrafen geahndet wird. Ob sie jetzt noch angeklagt wird wegen der Aktion im Sendestudio, das muss man abwarten. Das könnte erheblich höher ausfallen, die Strafe, denn es gibt ja ein Gesetz seit kurzem, das bis zu 15 Jahre Haft vorsieht für angebliche Fake News über das russische Militär, also für die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine. Und auf dem Plakat war ja deutlich zu lesen, No War und stoppen Sie den Krieg.
Gesine Dornblüt war das mit einem Update zu den Entwicklungen im Krieg in der Ukraine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den letzten Tagen war er ja schon vielerorts da, der Frühling. Ich war auch im Gartencenter, habe meinen Balkon wieder schön grün gemacht und hoffe, es war nicht zu früh. Wenn ihr das in der kommenden Zeit auch machen wollt oder schöne Blumen aussäen wollt und ihr habt vielleicht zu Hause noch irgendwo so ein kleines Tütchen mit Wildblumensamen, die man ja manchmal geschenkt bekommt, dann muss ich an dieser Stelle sagen, lasst davon lieber die Finger. Das sagt nämlich Biologin und Podcasterin Jasmin Schreiber. Denn, sie sagt, solche Wildblumenmischungen gefährden unsere Biodiversität. Habe ich mit ihr drüber gesprochen. Jasmin, es klingt ja erstmal gut, ne? Also man kriegt so ein kleines Tütchen mit verschiedenen Wildblumen, sät die aus, dann hat man es schön bunt und die Insekten freuen sich. Aber du sagst, wir sollten die Tütchen am besten wegwerfen. Was hast du gegen diese Mischung?
An und für sich habe ich gar nichts gegen Wildblumenmischung und die Intention, Insekten helfen zu wollen, finde ich auch richtig gut. Das Problem bei diesen Tütchen, die man oft auch irgendwie kostenlos im Supermarkt bekommt, ist, dass wir gar nicht wissen, was drin ist erstmal, ja. Also meistens steht gar nicht drauf, was drin ist. Und wenn man das dann untersucht, und Unis machen das immer wieder, findet man raus, dass da gar nicht viele heimische Wildpflanzen drin sind, sondern sehr viele fremde Arten, dadurch auch invasive Arten, die dann für unser Ökosystem hier ein Problem werden können.
Inwiefern sind da fremde Arten drin, die für uns dann oder für unser Ökosystem eine Gefahr sein können?
Das sind oft Arten, die sehr schnell wachsen und sich auch sehr gut selber verbreiten. Das bedeutet, dass sie dann jedoch unsere heimisch vorkommenden Arten verdrängen, was wiederum ein Problem für Insekten sein kann. Es gibt auch unter Insekten viele Nahrungsspezialisten, die sind dann zum Beispiel auf eine ganz bestimmte Pflanze aus, die sie brauchen, weil sie eine besondere Rüsselform haben oder sowas. Und wenn die Pflanze dann verdrängt wird, finden auf einmal ganz viele Tiere kein Essen mehr. Und wenn wir jetzt natürlich dann bestimmte Insekten haben, die nicht mehr vorkommen, finden auch bestimmte Vögel nicht mehr genug Nahrung und das kann dann sehr schnell sehr weite Kreise ziehen.
Kann man denn irgendwie nachschauen, was jetzt am Ende für Samen in diesen Tütchen drin sind, bevor man die jetzt alle einfach wegwirft?
Ja, also natürlich, wenn man so eine Packung im Baumarkt kauft, steht oft hinten drauf, was drin ist. Also da hilft es dann tatsächlich, die Suchmaschine anzuschmeißen und mal einzugeben, was man denn da überhaupt hat für Pflanzen. Zweifelsfalle lieber nicht aussäen, wenn man sich nicht sicher ist, was man da jetzt eigentlich aussät. Schließlich sind es ja Lebewesen, die man dann in die Welt schmeißt und da sollte man schon wissen, was das ist.
Wenn ich aber jetzt doch Wildblumen gerne aussäen möchte, um es schön bunt zu haben, aber auch was Gutes für Insekten zu tun, worauf kann ich achten? Was ist gutes Saatgut sozusagen für unsere heimischen Insekten auch?
Ja, natürlich super gut ist es, wenn man bei Gärtnereien vor Ort nachfragen kann und die vielleicht auch mit denen sprechen kann, was für regionale Angebote die haben. Es gibt auch eine ganz tolle Liste im Internet vom NABU, also vom Naturschutzbund, die heißt Bezugsadressen für Samen und Pflanzen. Wenn man das in der Suchmaschine eingibt, kommt man auf die Seite und da gibt es eine ganz tolle Liste mit ganz vielen Anbietern, die ganz verschiedene regionale Saatgutangebote haben und auch seltene Pflanzen und sowas anbieten, die vielleicht hier nicht mehr so viel vorkommen und so. Also lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein.
Warum Tütchen mit Wildblumenmischung keine gute Idee oft sind und was ihr stattdessen säen könnt, um es schön zu haben und den Insekten eine Freude zu machen, habe ich geklärt mit Biologin und Podcasterin Jasmin Schreiber.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.